Ein herzliches Willkommen zum Burak New Business Advice Podcast, dem Podcast rund um das Thema Neukundengeschäft und Agenturpositionierung. Willkommen zu diesem Podcast. Heute soll es nochmals um das Thema KI gehen. Wir schauen uns mal an, was ist denn das überhaupt? Das haben wir auch bei der letzten Folge schon mal gemacht. Aber dann gucken wir mal in die Zukunft und schauen mal, was kommt denn da vielleicht auf uns zu? Vielleicht kommt auch was auf Agenturen zu. Und dazu bin ich mit Dr. Iris Heilmann verabredet. Die ist Geschäftsführerin und eben Mitinhaberin von Palmer Hargreaves in Köln. Hallo, Frau Heilmann.
Ja, hallo, schön, dass ich hier bin.
Frau Heilmann, reden wir mal ein bisschen erst über die Grundlagen. KI, was ist denn das überhaupt? Wie kann man denn das gegen andere Begrifflichkeiten? Da gibt es ja dann auch sowas wie Machine Learning, Deep Learning und weiß der Himmel was. Geben Sie uns mal eine Hilfe, wie man die Begriffe überhaupt bitte voneinander abgrenzen kann.
Ja, also das ist tatsächlich eine ganz interessante Frage. Und wenn man mal so liest, was dazu gesagt und geschrieben wird, dann geht es da auch häufig ganz stark durcheinander. Also zum einen KI ist schon deshalb natürlich kein einfacher Begriff, weil es ja selbst keine klare Definition vom Begriff Intelligenz gibt. Also selbst bei Kognitionswissenschaftlern gibt es das nicht. Und insofern, und es gibt natürlich ganz viele Science-Fiction-Vorstellungen, die sich mit KI verbinden. Deswegen ist erstmal wichtig, dass man sagt, naja, KI ist jetzt erstmal eigentlich ein Teilgebiet der Informatik, da geht es um Statistiken, um Mathe, um Programme, um Algorithmen. Und das, was die KI als Teilgebiet der Informatik von zum Beispiel normalen Softwareprogrammen unterscheidet, ist, dass ein Softwareprogramm quasi einen Algorithmus abarbeitet, der vorgegeben, der programmiert ist. Und so wird ein Problem gelöst. Und die KI geht da ganz anders ran, denn die findet diese Lösung auf Basis von Daten selbst. Mit gewisser Unterstützung des Menschen, dazu können wir noch kommen gleich, aber das ist sozusagen eine ganz andere Herangehensweise an Problemlösungen. Und KI ist das der Oberbegriff, kann man sagen. Das ist eigentlich ein Kofferwort, in das alles andere reingesteckt wird. KI ist der Oberbegriff. So, und dann gibt es halt bestimmte KI-Ansätze. Also wie ich diese mathematischen, statistischen Modelle aufsetze, mit denen ich diese Problemlösungen angehe.
Wenn Sie sagen, ein normales Programm kann das abarbeiten, also im Sinne von, wenn das passiert, machst du das, nicht? Das ist ja das, was da so zum Beispiel dahinter steht. Und wenn KI darüber hinausgeht, dann heißt es aber auch, dass erst, und das unterscheidet es ja auch von der normalen Software, mit entsprechenden Daten sozusagen erstmal gefüttert werden muss. Auch das braucht ja normale Software nicht. Oder liege ich da falsch?
Ganz genau. Also Daten sind die Voraussetzung für erfolgreiche Anwendungen von künstlicher Intelligenz. Und zwar je nach Anwendungsformen, die man dann wiederum wählt, auch ganz viele Daten. Und genau, wenn ich ein Programm schreibe, dann gebe ich ja quasi eine Anweisung, ne? Jetzt, wie Sie gerade sagten, jetzt das, dann das, dann das. Und das ist eben bei KI ganz anders. Aber dann kommt es jetzt eben zur nächsten Stufe, also welchen Ansatz wähle ich? Da gibt es eben, und da wird ja Machine Learning häufig genannt. Machine Learning ist halt eine Herangehensweise, ein Ansatz von KI. Ein anderer sind regelbasierte Systeme, wo ich zum Beispiel ein Schachspiel bis hinten raus durchdenke, welche Züge es da gibt. Die sind alle irgendwo einprogrammiert, wie in so Entscheidungsbäumen. Und in dem Moment, wo ein Computer Schach spielt, rechnet er quasi in einer Geschwindigkeit, die der Mensch nicht leisten könnte, einfach alles durch und findet so den optimalen Zug. Aber das ist regelbasierte KI.
Damit ich verstehe. Wie unterscheidet sich denn dann regelbasierte KI von normaler Software? Weil ich hätte das jetzt so verstanden, dass es dort gar nicht den großen Unterschied gibt.
Doch, den gibt's. Und zwar sind diese ganzen Wenn-Dann-Fälle, also die normale Software, die gibt sozusagen Schritt für Schritt Anweisungen, die hat keine Gleichzeitigkeit, die gibt keine Auswahlmöglichkeit. Ja. Die sagt, hier ist der nächste Schritt, die nächste Abbiegung ist links, dann wieder rechts, dann wieder geradeaus sozusagen. Mhm. Und ein regelbasiertes KI-System hat sozusagen alle diese Möglichkeiten rechts, links, geradeaus im Datensatz enthalten. Aber die KI, der Ansatz, findet selbstständig die Lösung, die Antwort auf die Frage, muss ich jetzt links oder rechts oder geradeaus? Ich hoffe, das kann man so verstehen. Also sprich, ein Programm für ein Schachspiel hätte ja schon gesagt, jetzt kommt der Zug, jetzt macht der Computer den Zug, dann den Zug, dann den Zug. Das hat sich ein Mensch vorher so ausgedacht. Aber die KI, diese regelbasierte KI, kann dann eben auf den Gegenzug reagieren, weil die eben alle Möglichkeiten in diesen Sekunden durchspielt und dann in dem Moment die richtige Abbiegung findet. Aber die Abbiegungen sind quasi einmal im System alle vorgegeben. Nur eben nicht, welche in dem Moment die richtige ist. Das ist der Unterschied zur normalen Software sozusagen.
Also wenn ich an eine Kreuzung komme und dann sagt die normale Software, sagt dann also rechts abbiegen und es gibt auch gar keine andere Möglichkeit. Und wenn ich das regelbasiert einsetze, dann kann ich auch irgendwie noch, je nachdem, was besser ist, geradeaus fahren oder links abbiegen.
Genau, dann rechne ich in dem Moment bis zum Ende, im Falle eines Schachspiels, bis zum Ende des Spiels sozusagen aus, welcher Zug jetzt in dem Moment der beste ist. Mhm. Und jetzt dazu im Unterschied eben Machine Learning. Machine Learning geht anders vor. Da sind eben nicht alle diese Möglichkeiten vorgegeben, sondern da modellieren die Experten Daten und das System findet dann eben durch Trainingsdatensätze sozusagen selber die Lösung. Also da sind diese Regeln nicht alle vorgegeben. Das ist auch der Unterschied zwischen dieser Geschichte, wo damals Garry Kasparov von der Maschine besiegt wurde und dem Go-Spiel, weil das Go-Spiel würde man mit einer regelbasierten KI nicht durchdringen können, weil das viel zu viele Möglichkeiten beinhaltet. Und dazu brauche ich halt Trainingsdatensätze im Machine Learning, wo ich quasi der Maschine einige richtige Dinge vorgebe, also sogenannte Labels zum Beispiel. Und diese Labels, das kann jetzt auch bei Computer Vision sowas sein wie Hund, Katze, Maus, ne? Oder bei Captchas klicken wir alle vielleicht jeden Tag an, wo im Bild ein Motorrad oder ein Auto oder sowas ist. Das dient alles dem Machine Learning im Hintergrund. Denn so können Datensätze sozusagen antrainiert werden. Und dann lernt die Maschine, wenn sie es sozusagen bildlich gesprochen einmal begriffen hat, sie begreift es ja nicht wirklich, und dann kann sie eben selber agieren. Und innerhalb des Machine Learnings gibt es dann wieder Unterformen. Und die bekannteste davon ist heute Deep Learning, wo ich ja quasi neuronale Netze abbilde. Und Deep Learning bedeutet, das sind neuronale Netze, die über zwei Layer haben, in die ich Daten einspeise und wo dann etwas passiert und am Ende kommt etwas raus. Und was dazwischen in der Maschine passiert, das ist ohne weiteres zumindest auch nicht sichtbar.
Was meinen Sie mit zwei Layern?
Neuronale Netze sehen so aus, also die werden von Data Scientists, Informatikern modelliert. Und letztlich, die heißen neuronale Netze, weil sie, wenn man so will, wie so, also technische, im technischen Sinne Synapsen im Gehirn, wo ein Reiz weitergegeben wird oder nicht weitergegeben wird, nachbilden. Und dadurch fließen die Daten und dadurch werden die Daten in ganz, ganz viele Bestandteile zerlegt. Man kann das zum Beispiel in der Computer Vision als eine Anwendungsform sehen, wo also Bilder analysiert, geclustert, gefunden werden. Das sind ja Computer Vision, das sind ja Anwendungsformen, wo ich alles Mögliche dann mit Bildern veranstalten kann. Und da sieht man dann, wenn man das auch sichtbar macht, was die neuronalen Netze da machen, sieht man, dass das anfängt erstmal, ich habe es mal gesehen beim Bild von der Frauenkirche in München. Da werden erstmal nur Kanten im ersten Layer erkannt. Im zweiten Layer werden bestimmte Schattierungen erkannt und so weiter. Dann wird es immer feiner und granularer und dadurch, in Anführungszeichen, auch wieder bildlich gesprochen, lernt das System, was für ein Bild es da vor sich hat.
Okay.
Mhm. Das sind verschiedene Anwendungsformen und Machine Learning ist eigentlich ganz alt. Aber als es erfunden wurde, konnte man das im Grunde noch gar nicht wirklich anwenden, weil die Rechenpower, Prozessoren gar nicht in der Lage waren, das zu tun und weil es auch gar nicht so viele Daten gab. Ne? Wenn man also Machine Learning anwendet, braucht man wahnsinnig viele Daten und je nach Form auch wieder unterschiedlich viele. Und vor 30, 40 Jahren gab es ja noch gar nicht, mangels Internet und andere Anwendungen, so viele Daten. Und deswegen hat es jetzt so eine Renaissance erlebt.
Das heißt, jetzt im Rahmen des Internets, wenn es ganz viele Bilder gibt von Hunden und Katzen, kann Deep Learning helfen, genau das abzubilden, weil es davon eben ganz viele Tiere gibt, ganz viele Abbildungen gibt.
Das System lernt, was ist Hund, was ist Katze und kann dann eben automatisch zuordnen. Sie kennen das vielleicht, ich weiß nicht, ob Sie sowas wie Google Fotos nutzen, da benenne ich einmal, welcher meiner Verwandten da auf dem Bild zu sehen ist und zack, kriege ich 150 Bilder mit der Person angezeigt. Weil das System, das ist natürlich auch KI, was dahinter steckt, das sofort lernt, ne? Welche Bilder wie zuzuordnen sind. Da gibt es dann schon mal Fehler. Man sieht, oh, ich habe es neulich gemerkt, da hatte mein Mann noch keinen Bart und da ist er nicht erkannt worden von der KI, ist er nicht zugeordnet worden seinem Label sozusagen. Ne?
Und, gut oder schlecht für ihn.
Ja, genau. Dazu sage ich jetzt nichts.
Genau, ist ja auch nicht da. Jetzt müssen wir doch sagen, Frau Heimann, wie kommt eigentlich eine Agentur, die ja, wenn ich das richtig verstanden habe, ihre Wurzeln im Bereich PR, Unternehmenskommunikation hat, sich mit KI-Themen zu beschäftigen, weil das liegt ja erstmal nicht ganz so nah.
Also wir sind ja eine integrierte Agentur, das heißt, wir kommen aus der Fusion einer Werbe- und einer PR-Agentur und deswegen bilden wir im Grunde als Agentur auch in der gesamten Breite die Wertschöpfungskette ab in Marketing und in Kommunikation. Und ich bin mir sicher, dass wir in eine Zeit gehen, in der in allen diesen Stufen KI-Anwendungen eine Rolle spielen, indem sie uns die Arbeit erleichtern und indem sie uns auch neue Möglichkeiten schaffen. Und deswegen ist es aus meiner Sicht nur sinnvoll und natürlich und auch notwendig, dass sich auch Agenturen mit diesem vielleicht erstmal ein bisschen sperrigen und technischen Thema beschäftigen. Ist da eine riesige Welle zu erwarten an Möglichkeiten und es sprießen auch gerade alle möglichen Tools und Anwendungen aus dem Boden und da Agenturen ja möglichst immer auch Inspiratoren sein sollten und Navigatoren für ihre Kundinnen und Kunden, ja, sehe ich das als wesentlichen Teil unserer Aufgabe an, sich mit diesen künftigen Dingen auch zu beschäftigen.
Dann lassen Sie uns doch mal auf diese künftigen Dinge gucken. Sie haben das ja mal in der Studie beschrieben. Was kommt denn so in 5 Jahren auf uns zu?
Ja, 2025 glauben wir, dass wir einen Wandel sehen hin zum Thema Prediction. Also heißt, nutzen wir natürlich schon Daten für die Kommunikation, werten Kampagnen aus und optimieren die daraufhin. Wir glauben, dass schon bald zwei Dinge passieren, dass zum einen Unternehmen erkennen, dass sie viel dafür tun müssen, die Datensilos, die sie häufig haben, für ihre verschiedenen Anwendungen, Kanäle etc. zusammenzubringen, um wirklich eine integrierte Sicht auf ihre Daten, auf alles, was passiert in ihren Interaktionen mit ihren Kunden zu bekommen. Und dass dann eben durch Machine Learning, Deep Learning Anwendungen es möglich ist, auch Voraussagen zu treffen. Das heißt, dass ich nicht nur sehe, meine Zielgruppen diskutieren offensichtlich gerade dieses und jene Thema oder es entsteht gerade eine bestimmte öffentliche Meinung, sondern dass ich auch erkennen kann, wie sich diese öffentliche Meinung in den nächsten Monaten entwickeln wird.
Das ist ja ganz schön irgendwie gewagt. Ich habe gerade mal drüber nachgedacht. Also das hängt ja auch von sehr vielen Faktoren ab, die man überhaupt nicht beeinflussen kann. Also wenn man mal an das übliche Beispiel denkt, dass es da, nehmen wir mal den Konsum von Wasser oder von Bier, der ja bekanntlich steigt, wenn das Wetter draußen wärmer ist, dann sind es ja Faktoren, die man ja auch gar nicht beeinflussen kann und die uns ja heute schon schwerfallen, vorherzusagen. Also eine Wettervorhersage geht über 3 Tage relativ gut. All das, was danach kommt, wird schwieriger. Wie kommen Sie drauf, dass auch solche Faktoren, die zum Beispiel auch mit einfließen, dass man die dann auch voraussagen können wird?
Also ich glaube, da gibt es immer Dinge, das Wetter gehört sicher dazu, die man nicht so gut wirklich tagesgenau voraussagen kann, das ist klar. Ne? Genauso wie ich gerade sagte, also eine Pandemie als ein außergewöhnliches Ereignis, was keiner hat kommen sehen in dem Sinne, das ist auch was, was auch solche Systeme nicht abbilden können. Aber ich habe andere Dinge, wie zum Beispiel, welche Trends sich bilden und welche Interessenslagen sich bilden aufgrund von Ereignissen, da kann ich schon voraussehen. Ich kann auch zum Beispiel vielleicht voraussehen, ob bei dem heißen Sommer, der vielleicht gerade läuft, in 2 Wochen immer noch das Wasser vor allem gekauft wird oder schon das Bier. Also ne, es hat alles seine Grenzen, aber ich glaube, dass man eben da Voraussagen treffen
kann. Aber dann sagen Sie doch mal ein Beispiel, wofür eine Voraussage möglich sein könnte.
Also zum Beispiel, wenn ich mir Leads angucke von Kunden, kann ich die Kaufwahrscheinlichkeit eines Kunden voraussagen.
Das kann ich ja heute auch schon in vielen Bereichen, nicht wahr? Also wenn sich jemand für ein Produkt interessiert, das nicht so oft gekauft wird, das sagen wir mal sowas wie ein Auto oder sowas, und jemand fängt an, sich ein Auto zu konfigurieren, fängt vielleicht auch nochmal an, ins Autohaus zu gehen, dann habe ich ja auch da schon heute die Möglichkeit zu sagen, könnte was werden.
Auf jeden Fall, aber also wir sind ja auch im Jahr 2025, das ist ja auch quasi heute. Das ist eine kleine Stufe weiter, und ich glaube einfach, dass diese Voraussagen eben viel besser und granularer werden.
Dann lassen Sie uns auch noch mal ein paar Jahre sozusagen weitersehen. Sie haben sich ja auch da wird es natürlich ein bisschen schwieriger mit den Voraussagen, die Jahre 2030 und 2035 angeschaut. Da müssen ja die Veränderungen über KI nochmal deutlicher sein.
Genau. Also im Jahr 2030 gehen wir davon aus, dass in verschiedenen Hinsichten da die Automatisierung dramatisch steigt und wir da ganz neue Anwendungsfälle sehen. Also zum Beispiel wird es möglich sein mit Nachfolgern von GPT-3. Das ist ein Spracherzeugungssystem, was auf einer bestimmten Stufe heute ist und sicherlich noch nicht so weit ist, wirklich Content in der Breite zu erstellen. Aber das wird ganz sicher bis zum Jahr 2030 in noch viel mehr Varianten zur Verfügung stehen, sodass da eine automatisierte Erstellung von Content in bestimmten Bereichen zum Beispiel möglich ist. Genauso die automatisierte Erstellung von Bildern. Und das ist natürlich ganz wichtig, auch die Erkennung von sogenannten Deepfakes. Ne? Das ist alles, was sich da an Chancen bietet, dass ich also zum Beispiel Bilder nicht mehr mühevoll suchen muss, sondern sie generieren kann, ganz einfach über Systeme am Computer. Da muss ich natürlich auch im Umkehrschluss wiederum Systeme haben, die erkennen, welche Bilder wirklich echt sind und welche nicht.
Das heißt, ich werde Texte und Bilder erstellen können mit KI, die über das, was heute passiert, deutlich hinausgehen. Also ja. Da werden dann, ich weiß nicht, würden Sie so weit gehen, dass dann Kurzgeschichten, Romane über KI geschrieben werden können? Und nur um es mal festzumachen, bildlich, ob das dann nun eintritt, sei mal dahingestellt, aber geht es in diese Richtung?
Prinzipiell kann das sein. Also ich glaube, sogar Fiktion, ja, wo ich ja gar nicht ganz genau festlege, was denn da eigentlich drin vorkommen muss unbedingt, ist sogar wahrscheinlich schon bald möglich. Ob das dann gut ist, das sei mal dahingestellt. Ich glaube auch nicht, dass wir da zum Beispiel auch bei der Produktion von Content in Agenturen oder in Firmen so ganz komplett als Mensch rausfallen, sondern der Mensch wird da eher zum Kurator vielleicht, kann man sagen, und zum Anwender von, und die KI wird zum Assistenten. Das heißt also, ich bekomme vielleicht schon sehr gute Vorschläge für bestimmte Texte oder für bestimmte Bilder, aber wähle dann das Beste aus oder fummel da noch ein bisschen dran rum, um das nochmal zu optimieren oder so. Aber ich bekomme schon sehr gute Vorschläge.
Und wird das auch die Zukunft der Agenturen sein, dass sie eher die Kuratorin sein werden?
Es kommt sicher auf den Bereich an und das kommt sicher auf das Thema an, aber ich bin mir sicher, dass wir ein Redakteur, ein Copywriter oder ein Artdirektor nie selbstverständlich mit solchen virtuellen KI-Assistenten arbeiten werden. Und die Kunst sozusagen, auch die Kreativität, es wird ja auch immer viel diskutiert, ne? Was ist denn mit Kreativität? Mhm. Die Maschine kann ja nicht in dem Sinne kreativ sein, die kann auch, Stand heute sind die ganzen KIs quasi Inselbegabung. Die können eine Sache sehr, sehr gut und mit mehr Rechenleistung sozusagen, als unser Hirn nun mal hat.
Ist ja schon mal was, oder?
Ist schon mal was.
Also manche Inselbegabung, da würde ich gar nicht so kommen, ne?
Absolut, aber die können eben die Verbindung nicht schaffen. Und Kreativität ist für mich genau Kontexte, Erfahrungen und Träume über die Zukunft zusammenzubringen. Und das ist was, das wird, glaube ich, noch sehr lange dauern, bis eine KI sowas kann. Das ist noch nicht 2030 zu erwarten. Also man weiß nicht, aber es ist nicht zu erwarten. So ist zumindest der Stand der Diskussion. Und dann braucht es den Menschen eben, um aus, ja, ein Bild ist ja noch keine Kampagne und noch keine Kreatividee als Ausgangspunkt für eine Produktpositionierung oder so. Und da kann also in dem Sinne KI ganz viel Assistenzleistung leisten, aber eben noch nicht die Sache selbst und nicht den kreativen Akt sozusagen ausführen.
Also Frau Heimann, ich bin mir noch nicht so sicher, ob das alles so positiv ist, aber ich würde sagen, wir verabreden uns einfach nochmal für 2030 und dann schauen wir mal, was bis dahin passiert ist. Ich bedanke mich für das Gespräch.
Gerne, vielen Dank.
Vielen Dank fürs Zuhören. Über Feedback an heiko@burak.de freue ich mich.